Der ganztägige Klimaherbst-Think-Tank am Samstag, den 8. Oktober 2016 in der alten Kongresshalle war einer der Höhepunkte in der vierwöchigen 10. Münchner Klimaherbst-Veranstaltungsreihe. In Vorträgen, Workshops und Diskussionen konnten sich die Besucherinnen und Besucher über Projekte und Aktionen in der Stadt informieren und neue Ideen für mehr Klima- und Umweltschutz und für eine nachhaltige Entwicklung kennenlernen. Darüber hinaus hatten knapp 40 Vereine und Initiativen ihre Arbeit in der alten Kongresshalle präsentiert. LoRa-Mitarbeiter Dietmar Freitsmiedl war vor Ort und stellt in der nächsten Stunde einige von ihnen vor. Zum Beispiel die Energieberatung der Verbraucherzentrale, die Menschenrechtsorganisation FIAN, das Aktionsbündnis Artgerechtes München, die Genussgemeinschaft Städter und Bauern und viele mehr.
Ich stehe jetzt hier vor der alten Kongresshalle. Dort findet der erste Klimaherbst-Think-Tank statt. Klimaherbst dürften wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die meist im Oktober stattfindet. 3 bis 4 Wochen mit den verschiedensten Veranstaltungen rund um das Thema, wie es so schön heißt, Klima. Und der Think-Tank, da gibt es eine Reihe von Workshops heute mit ganz vielen verschiedenen Themen. Ich kann ja mal ein paar vorlesen. Zum Beispiel, wie wollen wir leben, heißt ein Workshop Cradle to Cradle. Es geht zum Beispiel um die Frage, was macht Bildung nachhaltig? Ein Workshop heißt der Klimaschutzaktionsplan, eine Kampagne für München. Und es gibt circa noch 10 weitere Workshops. Dann gibt es auch sogenannte Keynotes. Zum Beispiel ist da Christoph Bahls von German Watch, den wir hier bei LoRa schon öfters interviewt haben. Er spricht über Kooperation, die konstruktivste Antwort auf den Klimawandel. Rupert Ebner von Slow Food, der auch bei uns schon im Interview war, spricht zum Thema Ernährung und über Handlungsfelder für den Klimaschutz. Professor Gerhard Dehahn vom Institut Futur stellt die Frage, wie lernt München Nachhaltigkeit und wie kann Bildung nachhaltiger werden und so weiter und so weiter. Nicht zu vergessen, es gibt knapp 40 Vereine und Initiativen, die sich in einem sogenannten Markt der Möglichkeiten vorstellen. Und ich stehe ja vor der Kongresshalle und durch die Scheibe, wenn ich schaue, sehe ich schon ganz viele Initiativen. Und jetzt gehe ich einfach mal rein. So. Ich stehe jetzt hier im Eingangsbereich der alten Kongresshalle beim 10. Münchner Klimaherbst, genauer muss ich sagen beim Klimaherbst Think Tank. Vor mir steht jetzt die Projektleiterin vom Think Tank, Kerstin Knuth. Meine erste Frage, was ist denn der Think Tank?
Der Think Tank soll ein ganz neues Konzept sein innerhalb des Münchner Klimaherbstes. Und zwar soll er eine Plattform bieten, damit die kleinen und großen Initiativen aus München zusammenkommen, sich untereinander wieder neu vernetzen, neue Impulse mitnehmen, aber auch das Ganze öffnen. Aus der bestehenden Szene, wir, die sich alle kennen, auch für neue Leute interessant machen und die dazu gewinnen, mitzumachen.
Vielleicht können Sie einfach ein paar Initiativen, Vereine, Gruppen nennen, die dann da sind, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt.
Wir haben ein vielfältiges Angebot. Wir haben im Saal 12 Referenten von Valentin Thurn über Lars Zimmermann von Open Circular Economy bis Dominik Wind und Daniel Überall sprechen. Wir haben 20 Workshops zu den vielfältigen Themen wie Mobilität, BNE, Repair and Recycle und wir haben auch noch 40 Aussteller im Markt der Möglichkeiten. Das geht vom artgerechten München zum ADFC, zur Bike Kitchen, aber auch zu den Hochschultagen München oder zu Foodsharing und den Klimaschutzbeauftragten der Stadt München.
Und es ist eigentlich auch recht gut was los. Man hört es ja, glaube ich, auch im Hintergrund. Was soll am Schluss des Think Tanks, ich glaube, es geht bis 17 oder bis 18 Uhr, was soll am Ende stehen, was soll dabei rausgekommen sein als Ergebnis?
Unser Ziel ist es, das Ganze für neue Interessierte zu öffnen, das heißt auch neue Münchner hinzuzugewinnen zu dem Netzwerk. Und als Ergebnis wünschen wir uns einfach, dass neue Impulse gesetzt werden, einmal durch die Referenten im Saal, aber auch, dass sich die Initiativen einfach untereinander neu verknüpfen konnten. Das heißt, sie hatten hier eine Plattform, einen Raum, wo sie zusammenkommen konnten und wo sie sich einfach auch neu unterhalten konnten auf einer ganz neuen Basis. Das ist das Ziel. Die Nacharbeit wird online erfolgen. Es wird einen Ausstellungskatalog geben, einen digitalen. Da werden wir alle Infostände nochmal vortragen. Wir holen O-Töne aus dem Saal und aus den Workshops ab. Das heißt, es wird dokumentiert und dann hat man eigentlich einen Ist-Zustand Think Tank 2016. Und da er jetzt ganz gut ausschaut bei der derzeitigen Besucherzahl, ist er erfolgreich. Und dann möchten wir das 2017 wiederholen und dann schauen, was sich entwickelt hat.
Da frage ich natürlich als Radiomann, die Workshops oder die Vorträge, Referate werden aufgenommen und werden dann vielleicht auch Radio Lora zur Verfügung gestellt oder anderen Interessierten?
Die Workshops werden leider nicht tontechnisch genau aufgenommen, sondern per Foto dokumentiert und auch stichpunktartig protokolliert. Wir haben einen O-Ton laufen im großen Saal von den 12 Vorträgen. Der wird auch gefilmt und das wird dann einmal als Audiospur, aber auch als Filmspur veröffentlicht.
Wer jetzt da neugierig geworden ist von unseren Hörerinnen und Hörern und mehr erfahren will, wohin muss er sich wenden?
Wer mehr zum Think Tank erfahren will, kann nun einmal noch heute Abend vorbeikommen. Der letzte Vortrag ist von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Ansonsten lade ich alle ein, sich herzlich zu melden, einmal bei Bene München e.V. Wir haben eine neue Internetseite, da sind wir kontaktierbar oder auch über das Netzwerk Klimaherbst.
Muss ich aber nochmal nachfragen, was Bene München heißt?
Bene München e.V. heißt Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Wir sind ein Verein und wollen gerne eine Plattform für die Münchnerinnen und Münchner schaffen, die sich zu Bildung für nachhaltige Entwicklung weiter austauschen und das dann durch eine Münchner Kultur der Nachhaltigkeit in der Stadtgesellschaft auch verankern.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Ich stehe jetzt hier am Stand der Energieberatung der Verbraucherzentrale und spreche mit Sigrid Goldbrunner. Da wäre meine erste Frage, vielleicht in kurzen Worten, die meisten dürften es wissen, was ist die Verbraucherzentrale?
Die Verbraucherzentrale ist eine Organisation, die die Rechte und Interessen der Verbraucher unabhängig und kompetent gegenüber der Wirtschaft und der Industrie vertritt.
Und warum stehen Sie jetzt hier am Klimaherbst Think Tank und machen eine Energieberatung oder stellen die Energieberatung vor?
Ja, beim Klimaherbst geht es ja dieses Jahr um die Kooperation, darum, was jeder für das Klima tun kann. Und bei der Verbraucherzentrale versuchen wir, die Leute zu motivieren, Energieeinsparmaßnahmen oder Energieeffizienzmaßnahmen bei sich zu Hause zu treffen. Das bedeutet, vom Stromsparen zu Hause, was jeder kennt, Standby vermeiden, nicht mit Strom zu heizen, bis zu größeren Sanierungsmaßnahmen, Installation von erneuerbaren Energien. Und zu diesen Themen bietet die Verbraucherzentrale eine Beratung an. Und hier am Stand können die Leute sich kurz beraten lassen oder weitere Termine dann mit unseren Energieberatern entweder in der Beratungsstelle oder bei sich zu Hause vereinbaren.
Kommen auch nach Hause und helfen dann dem Menschen vor Ort in der Wohnung, wie man am besten, oder schauen sich die Wohnung an und geben dann Tipps und Tricks, wie man Strom sparen kann, Heizung sparen kann etc.
Genau, auf alle Fälle. Also da gibt es verschiedene Beratungsthemen, die wir da abdecken. Es gibt zum Beispiel, besonders für Mieter ist es interessant, den Basischeck. Da kommt der Energieberater nach Hause und schaut sich alle Geräte an und gibt dann daraufhin Einspartipps. Dann gibt es für Eigentümer auch Dinge, da wird dann die ganze Gebäudehülle angeschaut oder wir überprüfen auch Solarthermieanlagen, ob die optimal funktionieren. Oder wenn man ein spezielles Problem hat, kann man auch zu uns kommen. Dann kommt der Energieberater und beschäftigt sich beispielsweise mit Schimmel oder mit Thematik, was man für Fenster hat, Heizung. Also da gibt es unterschiedliche Varianten der Beratung, die wir anbieten.
Was kostet das, wenn ich die Hilfe eines Energieberaters oder einer Energieberaterin annehme?
Das ist nach Thema und Dauer der Beratung unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt bei uns anrufen und das Thema telefonisch besprechen, werden Sie umsonst beraten. Dann gibt es die sogenannte stationäre Beratung. Da kommen Sie dann in die Beratungsstelle. Das kostet ca. 7,50 Euro für 45 Minuten Beratung. Und dann, wenn der Energieberater zu Ihnen nach Hause kommt, dann kostet die günstigste Beratung 10 Euro. Und sowas wie zum Beispiel der Solarcheck kostet 40 Euro. Man kann es aber auch mehr verstehen als Art Eigenanteil. Das Projekt ist vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und daher können wir das zu diesen günstigen Preisen anbieten.
Ich wollte gerade sagen, besonders teuer ist das nicht, das ist ja wirklich preiswert. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mehr darüber wissen wollen und erfahren wollen, wie kann man sie denn am besten erreichen?
Da gehen Sie auf online natürlich und da gibt es eine Seite, die heißt verbraucherzentrale-energieberatung.de. Da können Sie dann Ihre Postleitzahl eingeben und da finden Sie dann automatisch die Kontaktdaten zu uns. Wir haben auch eine bundesweite Hotline, die finden Sie da auch. Die können Sie umsonst anrufen. Ich sage die trotzdem mal zum Mitschreiben: 0800 809 802 400.
Bedanke mich.
Bitteschön.
Vor mir steht jetzt Marlene Hinterwinkler von der Genussgemeinschaft Städter und Bauern. Ja, was ist denn das? Was ist das für eine Genussgemeinschaft?
Die Genussgemeinschaft ist ehrenamtlich unterwegs. Wir unterstützen kleinbäuerliche Landwirtschaft. Wir wollen, dass die kleinen Höfe auf dem Markt eine Chance haben, dass wir die Erzeuger und Konsumenten in der Stadt verbinden können. Dass eine Beziehung entsteht zwischen Stadt und Land, dass die Leute wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen, wie sie produziert werden und auch entsprechend die Arbeit der Bauern wertschätzen.
Wie funktioniert denn das jetzt in der Praxis? Das klingt gut und ist auch gut, wenn man, glaube ich, als Städter, sage ich jetzt mal so, die Landwirte unterstützt. Wie macht ihr das?
Wir haben zwei Säulen der Unterstützung. Erstens mal haben wir bei diversen Höfen an Investitionsprojekten, sprich Umbauten, Neubauten, zum Beispiel neuer Hühnerstall, privat investiert mittels Genussrechten. Wir bekommen für das eingezahlte Geld unsere Zinsen in Naturalien und nach so und so vielen Jahren, je nach Vertragslage, das Geld wieder zurück. Das zweite ist, dass wir solidarische Landwirtschaftsprojekte unterstützen. Wir haben zum Beispiel ein griechisches Projekt für Olivenöl und da bestellen wir jetzt im Herbst schon die Ernte für das nächste Jahr, bezahlen das auch und kriegen es aber erst im Frühjahr geliefert. Das heißt, der Bauer hat eine Planungssicherheit, der weiß, wie viele Abnehmer sein Öl nehmen und wir zahlen ihm auch einen fairen Preis. Also das sind jetzt so die monetären Geschichten. Ideell unterstützen wir die Höfe mittels Werbung. Wir gehen auf Festivals, wir gehen zum Streetlife Festival, wir gehen auf sowas wie heute und machen Werbung für unsere Bauern, legen die Flyer aus, informieren über Bezugsquellen von Hofläden. Und das Dritte ist dann noch, wir haben privat geführte Einkaufsgemeinschaften. Das heißt, eine oder mehrere fahren zu diversen Höfen, holen Lebensmittel ab und verteilen die dann privat.
Was bekomme ich denn vom Bauern, wenn ich bei der Genussgemeinschaft mitmache oder einen Genussschein löse?
Bei der Genussgemeinschaft kann man Eier haben. Also es sind jeweils Biohöfe natürlich aus der Nähe von München. Es gibt Eier, es gibt Käse, es gibt Milch, es gibt Wurst, es gibt alle 6 Wochen Fleisch. Es gibt eine Weihnachtsgans, es gibt eine Martini-Gans und das Olivenöl.
Und sowohl die Städter als auch die Bauern sind zufrieden, so wie das läuft mit der Zusammenarbeit? Oder gibt es noch ein paar Probleme und Schwierigkeiten auch oder Hürden?
Nein, gibt es überhaupt nicht. Die Hürde ist eventuell die, wir hätten gerne einen Raum in München, wo wir uns treffen können, wo wir die Lebensmittel quasi verteilen können, so wie eine Food-Koop ist. Und das ist halt natürlich, wir hätten ja sogar auch einen Laden, wenn wir es uns leisten könnten. In dem Moment ist es aber so, dass man die Miete nicht bezahlen kann in München. Also verteilen wir es praktisch ganz privat und dadurch hat es natürlich ein bisschen ein Limit. Es könnte mehr werden, die Nachfrage ist da, aber so wie es jetzt läuft, muss es klein, aber fein bleiben.
Jetzt sind wir natürlich hier beim Klimaherbst Think Tank. Was hat eure Arbeit oder was hat die Genussgemeinschaft mit dem Klimaschutz zu tun?
Ernährung hat sehr viel mit Klimaschutz zu tun. Ich kann saisonal, regional einkaufen auf dem Wochenmarkt. Ich kann gesunde Lebensmittel kaufen. bei der Produktion der Kleinbauern, die biologisch arbeiten, fällt kein so hoher CO2-Ausstoß an als bei der Massentierhaltung oder bei der konventionellen Landwirtschaft. Und die Ernährung hat also einen ganz hohen Stellenwert, was den Klimaschutz betrifft.
Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer bei der Genussgemeinschaft mitmachen wollen, wie findet man euch, wie erreicht man euch am besten?
www.genussgemeinschaft.de, da steht alles drin. Da gibt es eine Rubrik über Einkaufsgemeinschaften, gibt eine Terminseite. Wir sind auf vielen Veranstaltungen, wir machen Hofführungen, wir machen auch Kurse auf Höfen. Wir haben auch schon in der Volkshochschule gekocht mit den Produkten der Bauern. Und das findet man alles auf der www.genussgemeinschaft.de oder natürlich auch in Facebook.
Ich stehe jetzt hier am Stand der Gemeinwohlökonomie Bayern und vor mir steht Andrea Behm. Und da wäre jetzt meine erste Frage, ja, was ist denn die Gemeinwohlökonomie?
Ja, das klingt sehr schön, Gemeinwohlökonomie. Soll es eigentlich auch sein. Wir wollen die jetzige Wirtschaft von dem Kopf auf die Füße stellen. Wir wollen das derzeitige Profitstreben und das Konkurrenzdenken in der Wirtschaft umkehren in ein gemeinwohlorientiertes Zusammenwirken, ein nachhaltiges Wirtschaften und vor allen Dingen das Geldverdienen nicht zum Selbstzweck machen, sondern das Geld soll verdient werden durch die Unternehmen, um zum Gemeinwohl beizutragen. Also soll ein Mittel zu dem Zweck, nämlich die Erhöhung des Gemeinwohls werden und nicht mehr Selbstzweck.
Klingt gut. Und wie kann man sowas umsetzen? Was steckt hinter der Gemeinwohlökonomie an Inhalt, an Konzept?
Die Gemeinwohlökonomie ist eine Bewegung, die aus der Unternehmerschaft heraus entstanden ist. Es waren zwar am Anfang ganz kleine Unternehmen, Ein-Personen-Unternehmen oder 20-köpfige Unternehmen. Es ist also sozusagen nicht ein von oben, von dem Gesetzgeber oktroyiertes Konzept, sondern es ist aus dem Bedürfnis heraus entstanden, ökologisch nachhaltig zu wirtschaften, sozial orientiert zu wirtschaften. Und diese Unternehmen haben eine Gemeinwohlmatrix, ein Handwerkszeug entwickelt, mit mehreren Indikatoren, Menschenwürde, Solidarität, nachhaltiges Wirtschaften, Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und anhand dieser Matrix, das ist ein ganz praktisches Modell, können diese Unternehmen jetzt ihre Bilanzen erstellen.
Welche Unternehmen in München tun das bisher?
Ja, natürlich haben wir da drei Vorzeigeunternehmen, die vielleicht schon viele kennen. Das ist natürlich die Sparda Bank München mit über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon die dritte Gemeinwohlbilanz jetzt machen. Das ist aber auch die Betriebskrankenkasse Provita, die mit der ersten Gemeinwohlbilanz jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Oder der Sportartikelhersteller VD, der prinzipiell schon sehr nachhaltig aufgestellt ist. Aber es gibt auch mehr und mehr kleine Verbände und Kommunen. Die Stadt Stuttgart zum Beispiel will jetzt Gemeindeverwaltungen auch Gemeinwohl bilanzieren, zumindest exemplarisch einzelne. Also wir wollen auch sozusagen flächendeckend in die Kommunalbereiche gehen.
Das heißt, es klingt wirklich so, als würde die Idee oder das Konzept auch jetzt wirklich in der Praxis immer mehr umgesetzt werden.
Ja, das ist tatsächlich so. Und ein Ansatz, um das noch mehr sichtbar zu machen, auch in dem jetzigen Gesetzgebungsverfahren im Bundestag in Berlin, ist eine EU-CSR-Richtlinie, eine Corporate Social Responsibility-Richtlinie, die Unternehmensverantwortung fördern soll, in nationales Gesetz zu gießen. Und die GWÖ ist da ganz dicht am Bundestag dran und versucht auch das GWÖ-Berichtsmodell mit einfließen zu lassen.
GWÖ heißt Gemeinwohlökonomie.
Richtig.
Jetzt sind wir hier ja am Klimaherbst Think Tank. Was hat denn die Gemeinwohlökonomie mit dem Klimaherbst, mit dem Klimaschutz zu tun?
Also einer unserer wesentlichen Indikatoren in dieser Gemeinwohlbilanz ist auch zum Beispiel ökologische Nachhaltigkeit. Wie kann auf den verschiedenen Ebenen des Unternehmens nachhaltig gewirtschaftet, ökologisch nachhaltig gewirtschaftet werden? Also wie sind die Lieferketten und die Wertschöpfungsketten ökologisch ausgerichtet? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Matrix. Und da sehen wir uns im Klimaherbst in der Veranstaltung gut aufgehoben.
Wer jetzt mehr über euch erfahren möchte, von unseren Hörerinnen und Hörern, wie kann er so ein bisschen sich über die Gemeinwohlökonomie informieren, vielleicht auch diese Matrix mal sich anschauen, diese einzelnen Indikatoren unter die Lupe nehmen, wie findet man euch?
Also es gibt eine Website des GWÖ-Vereins Bayern, gwö-bayern.org, oder die große Website international www.ecogood.org. Ecogurt mit 2o.org. Da findet man alles, auch die einzelnen Indikatoren zur Matrix, wer schon dabei ist in Bayern, wer international dabei ist und wo man sich auch in meinetwegen Landshut, Regensburg oder in Weilheim oder im Mangfalltal andocken kann.
Ich danke mich für das Gespräch.
Dankeschön.
Ich stehe jetzt hier am Stand von Radio München und vor mir steht
Eva Schmidt
von
Radio München.
Was ist Radio München?
Radio München ist ein lokaler Sender, der sich um die Münchner Stadtkultur kümmert. Heißt auch Radio München Kultur und alles. Und wir sind hier am Klimaherbst, Markt der Möglichkeiten, weil wir natürlich gerne auch hiervon berichten, aber auch die Initiativen in unser Radio bringen wollen, die sich genau um das Thema Klima, Nachhaltigkeit, Ökologie kümmern.
Dazu kommen wir vielleicht später noch. Wo sendet denn Radio München? Wie lang, wie oft und was hat Radio München so im Programm?
Wir senden auf DAB Plus 24 Stunden und im Internet 24 Stunden und haben die Münchner Musikszene im Programm, genreübergreifend durch alle Genres eben auch in denselben Stunden, was manche freut und manche ein bisschen anstrengend finden. Ich finde es wunderbar, für die Münchner Künstler da zu sein. Und wir haben ein Live-Programm einmal die Woche bisher, 3 Stunden lang. Das soll natürlich auf alle Tage ausgedehnt werden. Dazu braucht es noch viele, viele Mitarbeiter.
Heißt Live-Programm Wortprogramm oder Musikprogramm?
Das ist ein gemischtes Programm, das ist ein Magazinprogramm, ein bisschen abgeguckt vom großen Deutschlandradio Kultur. Wir haben immer einen Beitrag und ein Stück Musik, da kommen Nachrichten, da kommen Veranstaltungstipps und auch mal längere Beiträge wie in einer Sendung Echt Sozial, wo es um Unternehmensporträts geht, die eben entsprechend unserer wirtschaftsethischen Vorstellung wirtschaften hier in dieser Stadt oder um tolle Persönlichkeiten, die sozial agieren.
Nur Unternehmen und Persönlichkeiten, die ethisch und sozial agieren, was habt ihr noch im Programm?
Die Kultur. Die Kultur ist das Programm. Also wir featuren Künstler jeglicher Art, die sich hier in München versuchen, einen Namen zu machen.
Okay, jetzt seid ihr hier am Markt der Möglichkeiten vom Klimaherbst, vom Klimaherbst Think Tank. Warum seid ihr hier? Weil das, was du mir jetzt erzählt hast, spricht jetzt noch nicht für, weil hier steht ja alles, glaube ich, unter dem Motto Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Was habt ihr damit zu tun?
Naja, so wie ich gerade schon gesagt habe, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutet ja auch, die Initiativen hier zu kennen und die Entwicklungen kennenzulernen. Und wir versuchen ja, diese Themen vermehrt in unser Programm zu nehmen. Außerdem sind wir hier, weil wir auch als Teil des Klimaherbst, als Kooperationspartner diese Veranstaltung auch wiederum veröffentlichen wollen.
Das heißt, die Referate, die hier gehalten werden, die Workshops, die man hier besuchen kann, die findet man bei euch im Programm später?
Nicht alle. Wir haben das Thema Gemeinwohlökonomie rausgegriffen und darüber wird es eine Sondersendung geben.
Wo findet man Radio München im Äther?
Auf DAB Plus, das ist ein Digital, das ist Digitalradio unter dem Shortlabel München oder dem Longlabel Radio München. Da gibt es ja keine Frequenzen mehr. Und im Internet unter www.radiomünchen.net in einem mit UE.
Ich stehe jetzt hier am Stand des Aktionsbündnis Artgerechtes München und vor mir steht Stefan Barbarino und der sagt mir jetzt gleich, was denn das Aktionsbündnis ist und was es damit auf sich hat.
Ja, also das Aktionsbündnis ist Mai 2015 gegründet worden und hat zum Ziel, ist eine Initiative von Tollwood und hat zum Ziel, dass die Stadt München in ihrem Einflussbereich, also in Kitas, in Schulen, Altenheimen, Krankenhäusern, was man sich auch immer städtisch vorstellen kann, empfängen, bis hin zur Our Duld, ein sehr hehrer Plan und auch, wenn man konsequent weiterdenkt, wäre das auch das Oktoberfest, dass dort eben, wenn Fleisch auf den Teller kommt, das Fleisch auch Licht, Luft und Bewegung hatte und das unterste Level, den man eigentlich akzeptieren würde, ist dann das Bio-Siegel der Europäischen Union.
Und wie hat die Stadt, die Stadtverwaltung, die Stadtspitze, die Politiker im Stadtrat euer Anliegen bisher aufgenommen?
Gut, also das ist sehr vielgestaltig. Zuerst waren die üblichen Verdächtigen dabei, also die Grünen und die ÖDP. Dann
die haben euch unterstützt?
Die haben auch das sehr schnell mit unterstützt, auch die SPD, auch inzwischen die CSU-Fraktion. Aber was jetzt schlecht und gut ist, dieser Stadtratsbeschluss, der das herbeiführen sollte, der das an die Spitze treiben sollte, ist bisher 3-mal vertagt worden. Und jetzt steht die 4. Vertagung an und das ist auch Einerseits ist es gut, weil der Kompromiss oder die Vorlage, die da rauskäme, die wäre, wie halt ein Kompromiss ist, sehr ja, schmerzhaft für beide Seiten. Und das andere ist halt, dass es dann wieder nicht umgesetzt wird. Aber
also es gibt keine Verpflichtung dann für die städtischen Betriebe oder städtischen Festivitäten, dass man dann Biofleisch oder was auch immer anbietet? Oder was steht denn eigentlich in dem Beschluss, der da am Stadtrat zur Abstimmung steht, überhaupt drin?
Das weiß jetzt ich persönlich nicht im Detail, weil der wird natürlich auch bis kurz vor der Sitzung, wenn sie öffentlich dann ist, würden wir den kriegen. Aber was jetzt also ein neues, ich sage jetzt mal ein Manöver ist, dass Bio und regional gleichgesetzt werden sollte. Und die Schweinerei dahinter ist, dass dann, wenn ich sage, regional ist genauso gut wie Bio, hole ich mir über die Hintertür unter Umständen Bayern-Ei oder Strathof-Schweinefleisch rein. Und das ist dann auch für Gastronomen, die sich dann beispielsweise auf der Wiesn bewerben, wäre das ein Gleichstellungsmerkmal. Also ich könnte nicht Bio mit regional ausgleichen. Wir kämpfen dafür, regional ist spitze, wenn es Bio ist, ja.
Jetzt soll der Stadtratsbeschluss wieder verschoben werden. Gut oder schlecht jetzt, weil man da vielleicht noch was machen kann und noch ein bisschen aktiv werden kann, um dann noch was zu ändern? Oder wie ist das zu bewerten?
Also ich glaube, dass es ist jetzt, glaube ich, die vierte Verschiebung, die ansteht, ist, glaube ich, noch nicht ganz fest, sollte aber Ende September sein, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Und wenn dieser Beschluss zustande käme, der jetzt nochmal verschoben worden ist, das wäre eben genau dieser Mischmasch von Bio und Regional, was, sage ich mal, nicht im Sinne dieses Programms wäre.
Das heißt, erstmal abwarten, was passiert.
Ja, und weiterhin, wir haben jetzt 37.000 Unterschriften gesammelt über diese 1,5 Jahre, sind also kräftig auf vielen Veranstaltungen vertreten, arbeiten oder erklären Bürgern, was wir wollen, treffen auf eine sehr hohe Zustimmungsquote und machen da auch jetzt weiter, weil wir selber überzeugt sind. Ist auch immer gut, das ist jetzt mein eigener Kommentar dazu, wenn man nicht selber bei sich anfängt, kann man auch nicht andere überzeugen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man eben für sich auch sehr selektiv guckt, was liegt da auf dem Teller, wo kommt es her und welche Chance ist es wirklich dahinter. Auch die Menschen, die in diesen Ketten arbeiten, weil billiges Fleisch sind auch immer schlechte Löhne. Zum Beispiel, nicht nur Tierleid.
Das wäre jetzt meine Frage, jetzt hast du schon Tierleid gesagt und schlechte Löhne. Warum ist es denn wichtig, dass die Menschen, wenn sie denn Fleisch essen, von artgerechter Tierhaltung, von den Tieren das Fleisch essen, warum seid ihr überhaupt hier am Klimaherbst Think Tank? Was hat das mit dem Klima zu tun? Vielleicht kannst du da noch was sagen.
Also es ist wichtiger und gilt für mich auch für die letzten 10 Jahre eine ganz erhebliche Reduktion und eine Selektion des Fleischessens. Wir haben auch sehr, sehr viele Diskussionen mit Veganern, mit Vegetariern. Ich bin selber auch so, wie der Herr Schweißfuhr von sich hat, außer Haus Vegetarier geworden, weil eben auch ein Gastronom oft nicht mehr erklären kann, wo es herkommt und wie es zustande gekommen ist. Und das weniger Fleischessen ist, das habe ich halt gelernt, dass 10 Kilo Weizen für 1 Kilo Fleisch ist. Und diese Futtermittel kommen ja auch nicht unbedingt aus dem bayerischen Anbau, sondern wir essen eigentlich südamerikanisches Getreide und nehmen dort den Leuten eigentlich auch die Nahrungsgrundlage weg. Ist ganz wichtig. Also deswegen ist es auch klimaschädlich, zu viel Fleisch zu essen, so ideologisch das auch klingt.
Letzte Frage noch. Wer macht alles beim Aktionsbündnis mit, dass wir das auch noch haben?
Oh, das ist eine ganz riesen Latte von, sage ich mal, Tierschutzvereinen, von Umweltverbänden, von Vereinigungen. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist die ABL. Also das ist dieser, ich sage immer, der alternative Bauernverband, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Dann macht hier Profi mit. Das ist eine Tierschutzvereinigung, die sich wo sehr selten in Deutschland vorkommen, Tierschutzvereine, die sich um landwirtschaftliche Tiere kümmern, nicht nur um Hund und Katze, wo ich eigentlich herkomme aus der Ecke. Ich komme von der Arbeitsgemeinschaft, Arbeitskreis Mensch und Tier Neubiberg. Und eben das Schöne an diesem Aktionsbündnis ist, dass klein und groß und auch ideologisch auseinander zusammenarbeitet für dieses eine Ziel.
Sie haben Lora München auf der 92,4 eingeschaltet und hören einen Spaziergang über den Klimaherbst-Think Tank, der am 8. Oktober in der alten Kongresshalle stattgefunden hat.
Ich stehe jetzt hier am Stand des Nord-Süd-Forums und vor mir steht Heinz Schulze. Hallo Heinz.
Hallo, grüß Gott, Bender.
Jetzt sag mir doch mal, was ist denn das Nord-Süd-Forum?
Wir sind also ein Zusammenschluss von ungefähr 60 Gruppen in München, die alle in dem Bereich, wie wir sagen, eine Welt engagiert sind. Und wir verstehen uns sozusagen als Netzwerk, als Dachverband für diese engagierten Gruppen. Und nach dem Motto, gemeinsam können wir mehr erreichen, versuchen wir, das, was für die Gruppen wichtig ist, zu machen oder auch als einfach als Nord-Süd-Forum, als Verein dann Infos-Veranstaltungen, Aktionen, Fairer Kaffee, Partnerschaft München-Harare und, was da alles so ansteht.
60 Vereine und Initiativen machen bei euch mit, das ist ja schon eine gewaltige Menge. Kannst du vielleicht mal ein paar so aufzählen, dass man so einen Eindruck bekommt, wer denn da beim Nord-Süd-Forum alles mitmischt?
Wenn man also wirklich ein wilder Durcheinanderhaufen, wenn man einfällt, also da stehen die gegenüber die Leute von FIAN, dann ist es die Philippinen-Gruppe, die ein Projekt unterstützen, dann ist es Gruppe, die andere Formen von Brunnenbau machen, dann ist es Mission München, dann ist es Arbeitsstelle, eine Welt von Miserio, sind also sehr, sehr unterschiedliche Gruppen und alle haben in irgendeiner Weise mit diesem Nord-Süd-Thema zu tun, sei es, dass sie Projekte unterstützen oder Kampagnen machen.
Da greifen wir doch mal ein Projekt raus und ich nehme gleich das, was hier an der Tafel steht und das heißt für den Regenwald Arbeitskreis München Aschaninka des Nord-Süd-Forum München. Und dieser Arbeitskreis ist sogar ausgezeichnet mit dem Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis. Was macht ihr da?
Das ist ein Schwerpunkt auch von meinem Arbeitsbereich. Und zwar haben wir innerhalb dieser ganzen Klimathematik jetzt seit im nächsten Jahr werden es 20 Jahre eine Partnerschaft, wir sagen immer mit dem Versuch auf Augenhöhe, mit dem indigenen Volk der Aschaninka, das sind 80.000 Menschen, wie wir sagen, im zentralen Regenwald in Peru. Und die Unterstützung sehen wir nicht so sehr im finanziellen Bereich. Oder wenn wir finanziell helfen, dann sind es Sachen, die darum gehen, dass sie erreichen können, Landtitel zu bekommen. Letzter Erfolg war, waren wir ganz stolz, haben wir einen Anwalt bezahlt, weil Indigene aus einem Dorf sind von Holzfällern angeklagt worden. Die hätten die entführt. Da steht in Peru 30 Jahre Knast drauf und durch den Anwalt, der sich unheimlich reingekniet hat, ist das jetzt vor einer Woche sind die freigesprochen worden. Andere Sachen ist, dass sie sich besser organisieren. Eine Sache ist, dass wir, um Bildungsarbeit zu machen, zum Beispiel jedes Jahr, jetzt das 10. Mal, einen Fotokalender München Aschaninka rausbringen. Und ein anderer Teil ist wichtig, wenn wir es schaffen, dass wir Leute von dort nach uns einladen und dann sind die drei Wochen da und da sind wir richtige Ausbeuter, weil die dann in den 2 Wochen an 20, 30 Schulen und Veranstaltungen dann direkt informieren und das ist halt wesentlich besser, wenn sie selbst aus erster Hand, als wenn unser Eins mit dem didaktischen Koffer kommt und so. Also das ist einfach dann eine ganz wichtige Sache.
Was passiert da in den Schulen, wenn Vertreterinnen und Vertreter der Aschaninka da hinkommen und erzählen?
Also, sag mal, didaktisch ist wenig, weil man muss Spanisch und dann in Deutsch übersetzen und dann ist es mal eine Klasse mit 30 Schülern, mal hauen die Schulen eine ganze Turnhalle voll und dann erzählen die aus ihrem Leben, haben ihre, dann, wo man auch ein bisschen dann schauen muss, ihre traditionelle Kleidung an und nicht in Jeans und Anorak oder so. Und dann berichten die über ihre Situation und dann ist über die Hälfte der Zeit ist für offene Fragen. Und da sind je nach Alter, aber die Kleinen, die fragen einen wirklich ein Loch im Bauch. Also von, wie putzt ihr eure Zähne, wie geht ihr aufs Klo, die habt ihr auch Unterhosen an, welche Religion habt ihr, gibt bei euch die Beschneidung, all das geht. Und dann auch, die sich ein bisschen mehr beschäftigt haben, geht es dann auch in die Tiefe. Warum gibt es böse Menschen, die den Regenwald kaputt machen? Was kann man tun, damit der Regenwald nicht kaputt gemacht wird? Und man merkt also sozusagen die ganz Kleinen, da muss man erzählen von den Tieren, die leiden. Bisschen größere, die direkte Information und die so Gymnasium und vorm Abitur. über Fragen CO2 und Klimabündnis. Das muss man ein bisschen mit den Partnern praktisch absprechen und bisher hat das immer sau gut geklappt.
Das hört sich gut an, also die Schülerinnen und Schüler profitieren richtig von den Diskussionen, Vorträgen, die da gehalten werden.
Ja, wir haben, also die Rückmeldungen sind immer gut von den Lehrerinnen und ist auch dann tatsächlich, dass einige dann auch nachbereiten, ist aber immer unheimlich abhängig von den Personen, von den Lehrerinnen. Jetzt sind 3 in Ruhestand, die das immer gemacht haben. An den Schulen läuft nichts mehr, weil die keine gefunden haben für den Arbeitskreis Regenwald zum Beispiel oder so. Da muss man wieder immer wieder neu aufbauen, das gehört auch mit dazu.
Also es gibt viel zu tun und das war jetzt ein wirklich sehr schönes Beispiel von der Arbeit des Nord-Süd-Forums. Wer jetzt neugierig geworden ist, wie findet man euch, wo erreicht man euch?
Im 2. Stock im Eine Welthaus in der Schwanthaler Straße oder einfach ein Nord-Süd-Forum München eingeben in Google oder sonst, was man zu Hause hat. Und da sind die ganzen Infos, die Veranstaltung oder im Veranstaltungskalender Eine Welthaus München, wo wir jetzt die nächste, zum Beispiel 20. Oktober ist zum Beispiel eine Veranstaltung, wo wir die Arbeit vorstellen mit dem Regen, also die Regenwaldarbeit oder andere Veranstaltungen sind jetzt im Oktober ganz viele zu Weltbank, was die predigt und was sie macht. Also es sind sehr verschiedene Veranstaltungen. Ist halt leider so Oktober, November, da ist immer unheimlich viel los und da sind wir dann auch dabei. Einfach Nord-Süd-Forum eingeben und dann findet man alles.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön auch. Servus.
So, ich stehe jetzt hier vor dem Stand von FIAN und will jetzt mal rausfinden, was FIAN macht und was FIAN überhaupt bedeutet und mit wem spreche ich denn da jetzt überhaupt?
Ja, mein Name ist Marlies Olberts von der Internationalen Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung und das FIAN ist die Abkürzung für Food First Informations- und Aktionsnetzwerk.
Und was macht FIAN?
Wir sind Menschenrechtsorganisation, vor 30 Jahren aus einer Amnesty-Gruppe heraus gegründet und engagieren uns für das wirtschaftlich-sozial-kulturelle Menschenrecht mit dem Schwerpunkt eben auf das Recht auf Nahrung, also nicht Gesundheit, Bildung, Wohnung, Kleidung, sondern Schwerpunkt die Grundursache und Bestand jedes Menschen, Nahrung.
FIAN ist wahrscheinlich ein internationales Netzwerk und es gibt dann auch FIAN Deutschland und es gibt FIAN München. Was sind denn so Projekte, die FIAN München herausstellen würde, wenn ich jetzt frage? Und ich frage ja jetzt auch.
Das ist ein bisschen unterschiedlich. FIAN International arbeitet natürlich auf internationaler Ebene, vor allen Dingen bei den Vereinten Nationen in Genf, hat eben international Sektionen auf allen Kontinenten der Erde. Und die Sektionen arbeiten mehr oder weniger unabhängig, auch die deutsche Sektion, die ihr Büro in Köln hat. Internationales Büro ist Heidelberg, weil FIAN auch in Deutschland gegründet worden ist. Und die Lokalgruppen haben eben die Arbeit vor Ort, ja, Infoarbeit zu machen, klar zu machen, dass es uns überhaupt gibt, welchen Ansatz wir haben, mit wem wir zusammenarbeiten und. Und ja, es gibt auch Gruppen, die eigene Fallarbeit machen, wie das eben bei Amnesty auch der Fall ist. Wobei bei FIAN geht es dann eben häufig um Dorfgemeinschaften, kann auch mal um eine ganze Region gehen. Bei Staudammbau, bei der Situation, dass Tagebergbau betrieben wird, Gold und andere Produkte, weil da dann eben die einheimische Bevölkerung die Nachteile aushalten muss, mit der Konsequenz, dass eben die Lebensgrundlage verloren geht, sie von ihrem Land vertrieben werden, Wasser verseucht wird, Boden verseucht wird. Und das bedeutet eben Hunger für Menschen, die vorher noch ihre Bedürfnisse, ihre Grundbedürfnisse selber sichern konnten, auch für die Region noch Nahrungsmittel angebaut haben und damit in der Region eigentlich auch eine wichtige Funktion erfüllen. Und die geht dann eben häufig verloren.
Oder können wir vielleicht noch ein Fallbeispiel oder ein Projekt von FIAN München rausgreifen, was ihr ganz konkret macht?
FIAN München engagiert sich momentan natürlich im Bereich Klima, auch in Richtung diesem Bürgerbegehren, das alle NGOs mehr oder weniger mittragen. Daneben sind wir, wie alle Sektoren.
Welches Bürgerbegehren?
Das Bürgerbegehren raus aus der Steinkohle. Ansonsten bemühen wir uns seit längerer Zeit, Interessenten zu bewegen, eine Briefkampagne von FIAN Deutschland mitzumachen. Dabei geht es um das Beschwerdeverfahren für den wirtschaftlich-sozial-kulturellen Menschenrechtspakt. Es gab bei den bürgerlich-politischen Rechten von Anfang an ein Beschwerdeverfahren, das Menschen nutzen können, die im eigenen Land ihre Menschenrechte nicht durchsetzen können. Bei wirtschaftlich-sozial-kulturell meinte man, dass es da kein Beschwerdeverfahren braucht. Bei den Vereinten Nationen, La Via Campesina, internationale Bauernorganisation und FIAN haben in jahrelangem Beispiele aufzeigen, die Vereinten Nationen überzeugt, dass es auch da um sehr eklatante Menschenrechtsverletzungen geht beim Recht auf Nahrung und damit eben auch da ein Beschwerdeverfahren nötig ist, weil die Staaten eine wichtige Aufgabe haben, die sie vielfach eben nicht erfüllen. Und jetzt gibt es ein Beschwerdeverfahren, das muss von jedem Staat, genau wie der Pakt selber, ratifiziert werden. Bundesregierung, schon die vorherige, braucht und braucht und braucht, diskutiert das in allen Ministerien, welche Nachteile das hat und kommt mit der Ratifizierung nicht voran, wurde schon einmal von Genf aufgefordert, doch jetzt mal zu ratifizieren, hat das aber immer noch nicht gemacht und deswegen machen wir jetzt eine Briefkampagne, wo Bürger gebeten werden, ihre SPD-Abgeordnete oder ihren SPD-Abgeordneten anzuschreiben, dass er die Frau Nahles, die in der Bundesregierung zuständig ist, das voranzubringen im Bundestag, aufzufordern, dass sie da mal noch in dieser Legislaturperiode das durchzieht.
Okay, soweit. Letzte Frage. Wir sind hier beim Klimaherbst Think Tank. Warum passt ihr hier als FIAN gut rein?
Klimawandel hat eine ganz wichtige Ausstrahlung und Auswirkung auf das Recht auf Nahrung. Es trifft eigentlich Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern der Klimawandel sehr viel dramatischer als uns in den gemäßigten Klimazonen, in den subtropischen Zonen ist es viel stärker. Die haben eigentlich den Temperaturanstieg nicht verursacht, bekommen aber die Folgen ab. Sowohl der Meeresspiegelanstieg führt einfach zu Versalzung des Grundwassers und damit der Böden in den Küstenregionen. Stürme haben negative Auswirkungen auf die Fischer. Und ja, Dürre und Überschwemmungskatastrophen natürlich und Erosion, die zunimmt im Rahmen des Klimawandels, sorgt dafür, dass eigentlich Menschen, die jetzt noch Nahrungsmittel anbauen können, das nicht mehr können. Und was noch vollkommen prekär und fatal ist, dass die Bemühungen, die die reichen Länder anstellen, um die Emissionen runterzufahren, auf Kosten der Menschen im Süden gehen, Staudammbauten vertreiben Indigene und Kleinbauern und Hirten. Anbau von Agrartreibstoffen finden vorrangig auf der südlichen Erdhalbkugel statt und vertreiben dort im Rahmen des Landgrabbing Hunderttausende von Menschen von ihrem Land, bringen sie um ihre Existenzgrundlage. Sehr dramatisch.
Also genug Gründe hier, um hier zu sein und die Besucherinnen und Besucher darüber zu informieren. Wer jetzt neugierig geworden ist, wie findet man euch, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
FIAN findet man im Internet unter fian.de und da gibt es eine Rubrik Aktiv werden, Kontakte aufnehmen und da findet man zu den Lokalgruppen und damit zu unserem Gruppensprecher Arne Klevenhusen und den kann man dann kontaktieren.
Jetzt war ich eigentlich schon am Gehen, jetzt ist mir noch Thomas Langhorst über den Weg gelaufen von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Jetzt frage ich doch erstmal, was ist denn das überhaupt, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung?
Ja, da steckt drin Bildung, nachhaltig, Entwicklung, das heißt, dass in den Bildungsinstitutionen nachhaltige Inhalte vermittelt werden. Das ist die eine Seite. Und wir hier beim Münchner Klimaherbst, beim Think Tank, sind das erste Mal mit dem neuen Aspekt der nachhaltigen Bildung dabei. Nämlich, wir sagen, es geht bei nachhaltiger Bildung nicht nur darum, dass wir nachhaltige Inhalte lernen, also Ökologie vermitteln in Bildungsinstitutionen, in Lernprozessen, sondern dass auch der Lernprozess selbst nachhaltig ist. Und was ist nachhaltig? Das, was möglichst lange anhält, was ich möglichst lange nutzen kann. Und so wäre nachhaltige Bildung etwas, was ich ein Leben lang nutzen kann. Also ich habe einmal was gelernt und ich vergesse es nicht so schnell. Warum? Was vergesse ich nicht so schnell? Was ich mit Begeisterung gelernt habe, was ich mit Interesse gelernt habe, was mich fasziniert, was mich neugierig macht und wofür ich mich selber entschieden habe. Wir wissen von den Hirnforschern, dass genau Lernprozesse, die unter solchen Bedingungen stattfinden, nachhaltig sind, weil uns, was so gelernt wurde, lange im Gedächtnis bleibt. Und wir beschäftigen uns damit, wie wir Bildungsprozesse und Lernprozesse nachhaltig gestalten können, auch in der Schule zum Beispiel. Also es ist ein Gegensatz zum bisherigen Schulmodell, das sagt, so lieber Schüler, du lernst jetzt A, B, C, D, um so und so viel Uhr machst du Mathe, dann machst du Deutsch und was du jetzt gerade willst, interessiert uns gar nicht, sondern es ist ein Bildungsmodell, das danach fragt, was interessiert dich denn gerade? Was fasziniert dich gerade und was den Lernenden begleitet in seinem eigenen Lernprozess, den er sich selber ausgesucht hat?
Und wie versucht ihr das jetzt, euer Konzept, eure Ideen, diese Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie versucht ihr das unter die Leute zu bringen? Wie nehmt ihr Kontakt zu den Schulen auf? Ich denke, das ist wichtig, in die Schulen zu gehen. Wie macht ihr das?
Genau, es gibt viele Initiativen im ökologischen Bereich natürlich. Die Imker zum Beispiel, gibt einige Schulen in München, die jetzt Bienenprojekte haben. Dann gibt es viele Initiativen, die sich bei Bene zusammenfinden und ökologische Inhalte an Schulen anbieten. Und da finden auch viele Projekte statt. Das wäre jetzt die inhaltliche Ebene. Und was neu dazu kommt, ist eben die formale Ebene. Das heißt, dass wir sagen, ökologische Inhalte aber auf eine nachhaltige Art und Weise lernen. Das heißt, dass man die Kinder auch und die Jugendlichen oder die Lernenden eben überhaupt fragt, was interessiert dich im Augenblick gerade? Ja, und das kann Ökologie sein, das kann aber auch was anderes sein. Wichtig ist, dass der Lernende zu seinem eigenen Interesse, zu seiner eigenen Begeisterung findet. Dann lernt er nachhaltig.
Wo setzt ihr denn da an? Setzt ihr da im Kulturreferat an, im Kultusministerium, bei den Volkshochschulen, bei den Lehrplänen? Oder sucht ihr den direkten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, zu den Volkshochschülern? Oder wie macht ihr das?
Also der erste Zugang, den du genannt hast, der ist einer, der für die Zukunft sicher noch wichtig wird. Und der zweite Zugang, den du genannt hast, der direkte Kontakt, das ist das, was wir im Augenblick machen. Also wir sind im direkten Kontakt mit Schülern, mit Lehrern, mit Rektoren, auch um ein Stück weit deren momentane Wirklichkeit zu begreifen und zu verstehen, wie können wir denn mit unserem Ansatz jetzt in der Realität hier und heute, nicht irgendwann, wenn der Lehrplan geändert worden ist, sondern hier und heute schon was bewirken. Und da sprechen wir direkt Direktoren an, wir machen direkt, jetzt habe ich zum Beispiel eine Stunde wöchentlich, steht im Stundenplan, die nennt sich Zukunftswerkstatt bei uns, ja, und da den gestalten die Schüler dieser Klasse komplett selbst, diesen Raum, diese 45 Minuten, den steht ihnen zur Verfügung und wir gehen einfach da rein und sind der Katalysator für deren selbst initiierte Bildungsprozesse. Das heißt, das Ziel von der Zukunftswerkstatt ganz konkret an dieser Schule ist eben, dass in der Klasse jeder ein Stück weit ja, seine eigene Begeisterung mit einbringt und die Klasse mit der Zeit ein gemeinsames Projekt findet, auf das sie sich einigt und an dem die Klasse gemeinsam arbeiten will. Und da geben wir keine Themenvorgaben, sondern die suchen sich das selber aus, weil was zählt, ist ja die Begeisterung.
Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, und vielleicht sind ja Lehrerinnen und Lehrer, Direktorinnen und Direktoren oder wie auch immer Multiplikatoren dabei, wie kann man mehr über eure Sache, über die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung erfahren?
Zum einen gibt es jetzt für die ökologischen Inhalte die Seite bene-münchen.de und für den didaktischen Teil, also wie lerne ich, sodass ich es möglichst lang nutzen kann, gibt es schule-im-aufbruch.de. Auf diesen beiden Seiten kann man also sehr viel finden und auch unsere Regionalgruppe für München, wo man uns ansprechen kann. Wir treffen uns wöchentlich, kann man gerne offen kommen. Wir sind da offen und freuen uns über jeden Interessenten.
So, und jetzt stehe ich vor der Kongresshalle, vor der alten Kongresshalle, wo der Klimaherbst Think Tank 2016 stattfindet. Und da gibt es eine große Tafel im Eingangsbereich, da steht drauf Platz für Ideen. Und die lese ich mal vor, da steht jetzt, München ist bunt, verursacht zu viel CO2. Das ist jetzt noch keine wirkliche Idee, sondern eine Feststellung. München braucht mehr Turnhallen, steht da. München braucht eine Nachhaltigkeitsstrategie mit zwei Ausrufezeichen. Eine Sozialflat von 110 Euro wird vorgeschlagen, mehr Kooperation. Dann weiter unten, München braucht dringend offene Verkehrswege, MVV, MVG, S-Bahn. Es braucht die 5G-Technologie. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was die 5G-Technologie ist. Dahinter steht Ausbau aller Provider. Das scheint wohl damit zusammenzuhängen, auch Glasfaserausbau. Und digitale Sicherungssysteme aller Art. Dann kommt ein Gekritzel, was ich leider nicht entziffern kann. Es geht weiter mit Betreuung und Bildung zur Gründung von Startups, Förderung und Anerkennung von lokalen Videospieleentwicklern und mehr offizielle Pfandflaschenplätze. Und zuletzt, Kummer Serhard liebt Fidan Sermi. Das ist wohl die wichtigste Botschaft dann.
Soweit unser kleiner Spaziergang über den Klimaherbst Think Tank am Samstag, den 8. Oktober 2016 in der alten Kongresshalle. Der Think Tank wurde organisiert von Bene München, dem Netzwerk Klimaherbst sowie dem Referat für Gesundheit und Umwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Baginski. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl.